Wir haben ja eine Predigtreihe am Laufen. Wir haben gehört, wie Gott versucht, unsere Bedürfnisse zu erfahren, wie Gott uns führt und wie Gott vergibt. Am Beispiel Davids in der letzten Woche. Da heißt es beispielsweise in Jesaja 55,7: Der Gottlose bekehre sich zu dem Herrn, denn bei ihm ist viel Vergebung. So vergibt David seine Schuld und macht ihn damit zu seinem Werkzeug. Und die Frage ist, wie leben wir Vergebung? In der Welt ist viel Schuld. Nicht nur Gott gegenüber, sondern auch unter den Menschen. Es gibt tausende von Beispielen. Das fängt ganz groß an. Das fängt beim Völkermord an, Holocaust, wo ein Nachfahre dann sagt, nachdem er gehört hat, wie viel seiner Verwandten gestorben sind, dass er damals beschloss, als er das hörte, den Deutschen nie zu verzeihen. Seine Mutter antwortete ihm darauf, dass die Juden den Deutschen irgendwann vielleicht ein bisschen vergeben könnten, aber nur dann, wenn die Deutschen sich selbst nicht vergeben könnten. Ein furchtbares Schicksal, das dort vielen Menschen begegnet ist. Aber auch heute ist es so, dass Schicksale tagtäglich in den Zeitungen stehen. Kinder werden ermordet, Mütter trauern und sind voller Schmerz und fangen an, die Mörder zu hassen. Natürlich, klar, logisch. Oder es geht um solche Sachen wie bei meiner Mutter, die aus ihrer Heimat vertrieben wurde und das nicht verwinden konnte. Und den Menschen nicht vergeben kann, die jetzt dort wohnen. Auch wenn sie eigentlich mit dem, was ihnen geschehen ist, was ihrer Generation geschehen ist, nichts zu tun hat. Es geht um Schuld an so vielen, vielen verschiedenen Plätzen unseres Lebens. Am Arbeitsplatz wird Schuld aufgehäuft. Unwissentlich, bewusst. In der Ehe, wie schnell finden da Verletzungen statt? Wie schnell ist da das falsche Wort gesprochen? Wie schnell wird da Schuld auf sich geladen, dadurch, dass man sich selbst gehen lässt, dass man seinem Egoismus lebt? Oder die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind auch ein gutes Beispiel dafür, wo Schuld angehäuft wird. Und jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen, lesen wir davon und wir fragen uns, wie die Schuld der Welt überhaupt Vergebung finden kann. Und dann fragen wir uns natürlich, wie sehr betrifft Vergebung uns? Und Vergebung ist ja leicht, wenn wir selbst nicht betroffen sind. Wenn wir nicht den Schmerz erleiden, den andere erleiden müssen und dann eben anfangen zu hassen. Was heißt Christ und Vergebung? Zunächst müssen wir uns klar darüber werden, dass die gute Nachricht, die wir verkünden, eine Nachricht der Vergebung ist. Wir haben das in der Lesung gehört. Liebe und Vergebung sind fast identisch. Und es ist die bedingungslose Liebe Gottes, die uns vergeben hat. Jesus hat am Kreuz die Worte gesprochen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Gott hat vergeben. Gott hat bedingungslos vergeben. Er hat uns vergeben, ohne dass er von uns eine Gegenleistung verlangt hat. Und er hat uns vergeben, bevor wir ihn kannten. Ohne Wenn und Aber hat er gesagt: Ich gebe euch Vergebung. Gott ist die Liebe, so haben wir es gelesen. Und Gott ist die Vergebung. Aber Vergebung, das müssen wir auch immer sagen, ist nicht gleich Versöhnung. Versöhnung kommt erst dann, wenn die Vergebung angenommen wird und wenn der Sünder bereut und zurückgeht. So lernen wir es aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater vergibt dem Sohn. Der Sohn muss aber zurückkommen, um Versöhnung zu finden. Und so wie dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, verlorenen Sohn, so ist natürlich Jesu Leben, Jesu Weg zum Kreuz, Jesu Vergebung für uns Beispiel und Auftrag. Gott hat uns auf Gemeinschaft angelegt. Das bedeutet, dass wir abhängig sind von anderen. Jede Gemeinschaft bedeutet Abhängigkeit. Und wir, ganz speziell, gehören als Christen dem Leib Jesu an und hängen so durch die Liebe zusammen, durch Gelenke, die uns verbinden, und sind so auch voneinander abhängig. Aber wir sind nun mal Menschen. Wir sind Menschen, die nicht dem folgen, was uns gesagt wird. Und deshalb gibt es immer wieder Unstimmigkeiten, deshalb gibt es immer Unverständnis, deshalb gibt es immer Leid, deshalb gibt es immer Verletzung. Obwohl unser Auftrag doch lautet, und so schreibt uns Paulus im Epheser 4, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, das können wir manchmal noch. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und dann die Frage, muss ich dauernd vergeben? Ihr kennt das. Petrus hat Jesus gefragt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der mich wider mich sinnt, nicht vergeben? Bis 7-mal? Und Jesus sagt, nicht sage ich dir bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7, also 490-mal. Entschuldigung. Gut. Und ich möchte euch noch etwas vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium. Dort steht, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit dem Bruder, mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Ich finde, das ist so mächtig, so eine große Aufgabe, zu überlegen, ob jemand anders etwas gegen mich hat. Nicht, ob ich etwas gegen ihn habe, sondern ob der andere etwas gegen mich hat. Und dann zu ihm zu gehen und das aus der Welt zu schaffen. Ihm die Möglichkeit zu geben, auch dann wirklich Stellung zu nehmen. Ihm die Möglichkeit zu geben, zu sagen, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und es gibt ja eine kräftige Motivation für uns, dass wir vergeben. Wir beten dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Schuldvergebung Gottes ist abhängig von unserer Schuldvergebung. Und er sagt weiter, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen euch nicht vergeben. So hart ist das. Und dann kommen wir und sagen eigentlich, kann ich nicht. Geht nicht. Ich bin dazu nicht fähig. Warum nicht? Vielleicht, weil wir zu wenig dem Geist Gottes in uns Raum geben lassen? Weil wir zu wenig das, was uns anhand gegeben ist, die geistliche Waffenrüstung für uns in Anspruch nehmen? Weil wir zu wenig die Früchte des Geistes in uns wachsen lassen? Und die Früchte des Geistes beim anderen hegen und pflegen? Ich glaube, was uns auch dann teilweise fehlt, ist einfach Demut. Dass wir uns im Lichte Gottes sehen und dann eben als Bruder, als Kind, als gemeinsames Kind Gottes den anderen betrachten. Vergebung ist für mich wie so eine Art Dreieck. Es sind drei Poli, die da zusammenspielen. Einmal Gott, von dem ich eben gesprochen habe. Und dann der vergeben soll, der vergeben muss, der vergeben darf. Und zum Schluss der, dem Vergebung zuteil werden soll und kann. Und ich denke, am besten ist das dargestellt in dem Gleichnis von dem Knecht, dem der Herr so millionenfach vergibt, so viel, dass er eigentlich das, was er hätte geben müssen, nie in seinem Leben verdient. Und dann auf der anderen Seite hingeht zu einem anderen, der ihm einen Heiermann oder was weiß ich auch schuldet und ihn dafür dann ins Gefängnis wirft. Das ist das, wie wir eigentlich arbeiten müssen, dass wir dieses Verhältnis sehen müssen, wie uns vergeben worden ist, und dann können wir anderen auch ganz anders vergeben. Und jetzt die Frage, was bewegt den Vergebenen? Corrie Boon hat gesagt, Vergebung ist die Macht, welche die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstsucht zerbricht. Vielleicht sollten wir uns erstmal überlegen, was denn herauskommt, wenn ein Mensch nicht vergibt. Gerade dann, wenn er schweres Unrecht erlitten hat. Wenn einer Mutter das Kind genommen wurde. Wenn eben einem Menschen die Heimat genommen wurde. Oft ist es so, dass sich die Menschen dann zerbrechen an dieser Untat und sich resigniert vom Leben zurückziehen. Die Menschen werden innerlich bitter. Und das Bittere wächst in uns wie eine giftige, stachelige Pflanze. Und das ganze Leben wird dann dadurch vergiftet. Und vielleicht wachsen Wut und Hass und es kommt die Idee, Rache zu üben. Aber der Mensch kann sich tausendfach rächen oder die Rache in die Tat umsetzen. Die Seele bleibt dennoch dann leer. Louis Meads, ein kalifornischer Theologieprofessor und Autor des Buches Vergeben und Vergessen, hat über den Hass geschrieben: Wir lassen zu, dass der Hass jedes Mal, wenn wir daran denken, darüber, was uns passiert ist, über uns herfällt. Er reist mit uns, schläft mit uns, schwebt über uns, wenn wir uns lieben. Unser Hass besitzt nicht einmal den Anstand zu sterben, wenn die Menschen, die wir hassen, sterben. Denn er ist ein Schmarotzer, der nicht ihr Blut saugt, sondern unseres. Und es gibt nur ein wirksames Heilmittel. Und davon sprechen wir, von Vergebung. Und die Welt braucht Vergebung. Mahatma Gandhi soll gesagt haben, wenn das Gesetz gilt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann wird schließlich die ganze Welt blind sein und keine Zähne mehr haben. Und da hat er recht, denke ich. Und vergeben ist wirklich der einzige Weg, erlittenes Unrecht, diesem erlittenen Unrecht die Macht zu nehmen. Und ich denke, Christen vom ersten Jahrhundert bis heute bezeugen, dass sie mit der Hilfe Gottes auch in Extremsituationen vergeben lernen konnten. Und das sollten auch wir. Wir brauchen Hilfe dazu. Wir brauchen Gottes Beistand. Wir brauchen den Beistand des Heiligen Geistes. Und es ist oft ein langer und beschwerlicher Weg. Und doch lohnt er sich, weil sich daraus eine ganz neue Lebensqualität entwickelt. Und weil wir dadurch wirklich erkennen können, dass Gottes Geist in uns wirkt. Dieser Geist, der Helfer, der Paraklet, der eben genau uns daran erinnern soll, was Jesus uns gesagt hat und wie Jesus gehandelt hat, wie er vergeben hat. Vergeben heißt aber nicht unbedingt verstehen. Es ist oft so, dass jemand an uns handelt und wir können es einfach nicht begreifen. Wie kommt er dazu? Warum macht er jetzt genau das, was mir so weh tut? Und dennoch sollen wir mit der Kraft Gottes auch das verzeihen. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass wir alles tolerieren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Vergeben heilt Beziehungen. Aber Toleranz an der falschen Stelle kann in letzter Konsequenz Beziehungen zerstören. Vergeben heißt auch nicht, dass der, dem wir vergeben, seine Tat bereut. Vergeben ist zunächst mal einseitig, ist zunächst mal eine Einbahnstraße. Die Reue des anderen erleichtert das Vergeben natürlich sehr, aber sie ist nicht Bedingung für die Vergebung. Bedingungslose Liebe, so wie Gott sie uns vorlebt in Jesus, vergibt ohne Voraussetzung. In Römer 12 heißt es, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rechten ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen, oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, wird glühende Kohle auf sein Haupt gießen. Woher kommt nun die Kraft der Vergebung? Die Kraft und die Quelle der Vergebung ist ganz einfach Gott selber. Er, und da können wir uns auf das Gleichnis von dem Knecht berufen, er gewährt uns die Vergebung in unbeschränkter Großzügigkeit und dadurch sind wir in der Lage, auch zu vergeben. Weil uns absolut vergeben worden ist, weil uns bedingungslos vergeben worden ist, deshalb sind wir in der Lage, auch zu vergeben. Wie geht es nun dem, der Schuld auf sich geladen hat und nach Vergebung sucht? Zunächst geht es dann natürlich darum, überhaupt Schuld zu erkennen. Ohne Schulderkenntnis kann natürlicherweise nicht vergeben werden. Denkt euch mal, es käme jemand und sagt, ich vergebe dir. Man fragt so, wie, was? Was willst du mir vergeben? Ich habe es doch gar nichts gemacht. Dann ist natürlich die Frage, ob wir etwas auf uns geladen haben. Und wenn er dann sagt, du hast mir an der und der Stelle wehgetan, dann wird uns klar, was wir gemacht haben. Dann erkennen wir, dass etwas falsch ist. Schulderkenntnis ist tatsächlich so, oder kann tatsächlich erst dann erfolgen, wenn uns irgendwie gesagt wird, was wir falsch machen. Als Christen erkennen wir unsere Schuld aus den Worten Jesu. An der Frage, ist das, was ich tue oder auch nicht tue, im Sinne Gottes? Ist das gemessen an den zwei Geboten, die Jesus uns gibt? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das daran gemessen richtig? Diese Fragen müssen wir uns immer wieder stellen, um selbst Schuld zu erkennen. Schuld, die wir verüben. Und wer dann aber Schuld erkannt hat, wird schwer daran tragen und sich nach Vergebung sehnen. Und dann kommt der zweite Schritt des Vergebenssuchens. Das ist die Schuldbekenntnis. Wir müssen zum anderen gehen und ihm sagen, ich bin an dir schuldig geworden. Wir müssen unsere Schuld bekennen und wir müssen sie wirklich bereuen. Und wenn wir sie bereuen, dann können wir auch wirklich um Vergebung bitten. Und dann können wir nur darauf hoffen, dass jemand uns gegenübersteht, der von Jesus gelernt hat. Und es ist noch etwas, was schwierig ist. Schwierig ist, sich selbst zu vergeben. Wir haben gerade das Beispiel von der Margot Kersmann in der Zeitung gelesen, in den Nachrichten gehört. Jeder um ihr herum hat ihr vergeben. Jeder hat gesagt, alles halb so wild, mach nichts, mach weiter. Aber sie selbst kann es nicht. Sie kann es nicht, weil sie an sich einen absolut hohen Anspruch hat und weil sie wirklich ja, darum fürchtet, dass ihre Glaubwürdigkeit dadurch zerstört ist, womit sie auch nicht Unrecht hat. Und vielleicht schwingt auch so ein bisschen Stolz da in dieser Reaktion, die sie da zum Rücktritt bewogen hat, mit. Aber das will ich jetzt nicht weiter bewerten. Ich will nochmal darauf zurückkommen, dass Vergebung noch nicht Versöhnung bedeutet. Voraussetzung für die Versöhnung ist, wie gesagt, die Reue und das Bedauern über das Böse, das dem anderen angetan wurde. Versöhnung findet erst dann statt, wenn sie angenommen wird. Wenn die Vergebung angenommen wird. 2. Korinther 5, 18 lesen wir: Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrichtet und hat uns mit der Aufgabe vertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Wir müssen die Menschen dazu bringen, zu erkennen, dass ihnen vergeben ist und dass sie die Versöhnung annehmen. Das alles war vielleicht ein bisschen theoretisch. Wie geht denn Vergebung eigentlich praktisch vonstatten? Wie ist es denn, wenn uns Schmerz zugefügt worden ist? Können wir so einfach drüber hinweggehen? Ich denke, als erstes müssen wir unseren Schmerz vor Gott bringen. Wir müssen den eigenen Schmerz auch ernst nehmen. Wir müssen Unrecht, das an einem geschieht, tatsächlich als Verletzung erkennen. Ihr wisst, wenn jemand euch Böses tut, dann seid ihr wütend oder sind wir wütend, traurig und vielleicht resigniert. Und Menschen, die den Weg der Vergebung gehen wollen, müssen sich oft erst bewusst werden, dass es da drinnen in der Seele oder im Herzen wirklich wehtut. Und vergeben heißt nie das Verharmlosen, was einem angetan worden ist. Oder ein Verständnis aufbringen für den anderen, der einen verletzt hat, der das falsch am Platz ist. Nein, es ist tatsächlich so, der erste Weg, der zur Vergebung führt oder der auf dem zur Vergebung notwendig ist, heißt, ich merke, es hat mir wehgetan. Und ich denke, Gott hat auch gesagt, es tut mir weh, dass ihr euch von mir abwendet. Und wenn man sich dem bewusst wird, steigen vielleicht längst vergessene Ärger und verdrängte Trauer hoch. Das ist unangenehm, aber manchmal nötig und man muss sich dessen bewusst sein, was alles mit diesem Hass, mit dieser Trauer verbunden ist. Und das Nächste, was wir tun sollten, wenn wir dann wirklich darüber nachgedacht haben, was uns angetan worden ist, dann sollten wir für den anderen beten. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass wir in dem anderen auch das Gute voraussetzen. Gott ist die Liebe und ihr wisst im 1. Korinther 13, was über die Liebe steht. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. So müssen wir auch wir in dem anderen das Gute voraussetzen und das Gute auch damit fördern. Und als letzter Schritt in der Vergebung, wir müssen auf den anderen zugehen. Und so wie Jesus es uns sagt, wir müssen prüfen, ob der andere etwas gegen uns hat, und dann müssen wir hingehen und ihm sagen, das und das ist geschehen. Entweder ich habe dir wehgetan oder zu sagen, du hast mir wehgetan. Und wir müssen dem anderen sagen, zunächst mal, dass wir ihn lieben. Dass wir ihn lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und dann wirkliche Versöhnung anbieten, von beiden Seiten. Wir können das Böse nicht aus der Welt ausmerzen. Da sind wir einfach nicht fähig zu. Aber wir können, denke ich, durch Vergebung im Vorbild Jesu Salz und Licht der Welt sein. Noch ein Zitat von dem Louis Smeets. Vergebung ist Gottes Erfindung für die Auseinandersetzung mit einer Welt, in denen trotz ihrer besten Absichten die Menschen unfair miteinander umgehen und sich einander zutiefst verletzen. Er fing an, indem er uns vergibt, und er lädt uns ein, einander zu vergeben, von ganzem Herzen. Und zum Schluss, ich glaube, Vergebung ist so wie ein Schmiermittel für die Gelenke des Leibes Christi, für das, was uns verbindet. Wenn wir einander wirklich vollständig vergeben, von ganzem Herzen, und dem anderen wirklich erstmal das Gute voraussetzen, ich glaube, dann sind wir wirklich Leib Christi, dann lebt der Geist, dann bewegt er sich und tut genau das, was Jesus von uns will. Dafür sollten wir beten. Amen.